In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 10. Mai. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Ellwang, jetzt reden die Geflüchteten. Widerspruch gegen die Beschlagnahme von Daten von 25.000 Studierenden der Freiburger Universität im Zusammenhang mit dem Indymedia-Links-Unten-Verbot. Und Protest gegen ein Jahr Studiengebühren in Baden-Württemberg. Zunächst aber noch drei Meldungen aus Baden-Württemberg. Freiburg, erster grüner Oberbürgermeister einer Großstadt, abgewählt. Am Sonntag, den 6. Mai, wurde der grüne Oberbürgermeister Freiburgs, Dieter Salomon, im zweiten Wahlgang mit großer Mehrheit abgewählt. Salomon hatte das Amt 16 Jahre lang inne und war der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt in ganz Deutschland. Die Niederlage von Dieter Salomon, der nur 30,7% der abgegebenen Stimmen erhielt, wird auch in der überregionalen Presse als Niederlage der grünen Hinwendung an die CDU gesehen. Neuer Oberbürgermeister ist der parteilose Martin Horn, der allerdings hauptsächlich von der SPD unterstützt wurde. Er erhielt 44,2% der Stimmen. Monika Stein, die für ein eher linkes Bündnis angetreten war, erhielt 24,1%. Andere Kandidaten spielten keine Rolle. Dominierendes Thema im Wahlkampf war die Wohnungsnot. Martin Horn und Monika Stein hatten sich klar für die vor einiger Zeit beschlossene Quote von 50% sozialen Wohnungsbau bei Neubauprojekten ausgesprochen. Der Grüne Dieter Salomon dagegen. Allerdings hat auch die den Gewinner Martin Horn unterstützende SPD im Freiburger Gemeinderat immer wieder verstößen gegen die 50% Quote von sozialen Wohnungsraum zugestimmt. Sammelabschiebung nach Albanien. Am Montag, den 7. Mai, wurden wieder einmal 19 Menschen vom Baden Airpark nach Tirana in Albanien abgeschoben. 6 Betroffene waren zuvor in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, 2 Personen im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. 5 der Abgeschobenen sind laut Regierungspräsidium Karlsruhe Kinder bis 14 Jahren. Die nächste Sammelabschiebung in den Balkan aus Baden-Württemberg findet laut Aktion Bleiberecht am Montag, den 14. Mai statt. Ziel des Fluges wird dann der Kosovo sein. Die Betroffenen werden aber wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei überrascht werden. Hausbesetzung in Stuttgart. In Stuttgart sind seit 2 Wochen 2 Wohnungen in einem Haus im Stadtteil Heslach besetzt. Es ist die erste Hausbesetzung seit 13 Jahren in Stuttgart. Die Besitzverhältnisse des Hauses sind unklar. In die Wohnung sind nach einer Demonstration eine alleinerziehende Mutter mit Kind und eine 3-köpfige Familie eingezogen, die auf dem Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben. Die anderen Wohnungen im Haus sind regulär bewohnt. Die MieterInnen befürchten aber eine Luxussanierung. Viele Menschen in der Nachbarschaft haben sich bereits mit der Besetzung solidarisiert. Unter dem Slogan »Leerstand beleben« wurden am Tag der Besetzung reguläre Mietverträge für die Besetzerinnen eingefordert. 100 Personen haben eine Solidaritätserklärung unterschrieben. Jetzt reden wir, die Geflüchteten, so das Motto am Mittwoch, den 9. Mai im baden-württembergischen Ellwang. Nachdem die Verhinderung einer Abschiebung eines Togolesen nach Italien zu massiver, oft rassistisch aufgeladene Hetze gegen Flüchtlinge geführt hat und durch Medien und Politik viele Falschbehauptungen zu den Ereignissen in Ellwangen verbreitet wurden, organisierten einige Geflüchtete aus der Lea in Ellwangen mit Unterstützung von anderen Flüchtlingsaktivistinnen und solidarischen Gruppen eine Demonstration. Radio Dreieckland war vor Ort in Ellwangen und versuchte auch in den letzten Tagen eine andere Perspektive auf die Ereignisse in Ellwangen zu bieten. Vor der Demonstration fand am Mittwoch vor der Lea in Ellwangen noch eine Pressekonferenz statt, die auf großes Interesse stieß.
Und
wir haben erlebt, dass die Medien berichtet haben über die Ereignisse in Ellwangen, ohne genau zu wissen, was eigentlich wirklich passiert ist. Wir sind jetzt da, um das zu erklären, denn das, was die Medien berichtet haben, das war nicht so, wie wir das hier in Ellwangen erlebt haben.
Wir sind heute hier, um der Gesellschaft zu sagen, wir haben nicht mit der Polizei gekämpft. Wir sind nicht gewalttätig. Wir sind keine schlechten Menschen. Ein Bewohner beschreibt die Nacht der versuchten Abschiebung des Togolesen aus seiner Sicht.
When everybody heard the noise, we have to come outside to see what is happening. So when I come outside, what I saw is only the boy.
Jeder hörte den Lärm. Ich kam raus und sah nur den Jungen mit gefesselten Händen auf seinem Rücken. Er schrie, es sei zu hart für ihn. Er geht nicht zurück. Als ich rauskam, war dort keine Polizei.
Wir
warteten 2 Stunden, bis die Polizei einem Security die Schlüssel für die Handschellen gab. Gegenüber Radio Dreieckland hatten Bewohnerinnen aus der Lea schon am Wochenende die Vorwürfe, von ihnen sei Gewalt ausgegangen, zurückgewiesen.
Niemand hat die Polizei geschlagen. Niemand hat sie berührt. Wir sagen die Wahrheit. Niemand hat die Polizei berührt. Hört auf mit diesen Lügen.
Wir möchten, dass die Deutschen wissen, dass wir niemals die Polizei angegriffen haben. Wir sind nicht einmal nahe an deren Auto herangetreten. Wir haben nur versucht, sie davon abzuhalten, unseren Bruder von uns wegzunehmen.
We are treated as criminals. When we ourselves, we are not armed in any way.
Wir werden wie Kriminelle behandelt. Wir waren in keiner Weise bewaffnet. Wir haben keine Kriminalität begangen. Die einzige Sache, die wirklich passiert ist, als sie eine Person von diesem Camp wegbringen wollten, ist, dass wir uns zu einem friedlichen Protest getroffen haben und wir gefragt haben, was der Grund für die Verhaftung sei. Die Personen, die gekommen sind, haben nicht gesagt, wer sie waren.
No ID card was issued and we don't know who they are and they are coming to take somebody away from this environment. So we ask, who are you and where are you taking him to? They left.
Dass die Darstellung der Bewohnerinnen sehr viel näher an den tatsächlichen Geschehnissen in Ellwang waren als die mediale Inszenierung, hatten schon Recherchen der Taz gezeigt. So wurde der beim Einsatz am Donnerstag leicht verletzte Polizist nicht durch Einwirkung Dritter verletzt. Auch hat sich die Behauptung, die Geflüchteten hätten sich bewaffnet oder bewaffnen wollen, auf Taz-Nachfrage als herbeikonstruiert erwiesen. Gefunden worden seien laut einem Polizeisprecher lediglich Gegenstände des täglichen Lebens, die auch als Schlagwerkzeuge eingesetzt werden könnten. Bei der angeblich mit Gewalt verhinderten Abschiebung hätten sich die Polizisten zwar bedroht gefühlt, aber es habe keinerlei direkten Angriff gegeben. Selbst das Polizeiauto hatte keinen großen Schaden davongetragen. Wenn Sie sagen, wir hätten sie bekämpft, wenn Sie sagen, wir hätten ihr Auto beschädigt, brauchen wir Beweise. Wir wollen der deutschen Regierung nur ein Signal geben. Was sie hier in der Lea machen, ist nicht gut für uns. Und so verlief die Nacht, in der mehrere Hundertschaften der Polizei die Unterkunft in Ellwang stürmten, aus der Sicht des schon zuvor gehörten Bewohners.
There are so much police that came that morning. There are, but I don't know, there are so much many. I cannot imagine the amount there are. There are so much.
Da waren so viele Polizisten. Alle Türen in der Lea sind immer offen. Sie aber öffneten die Türen auf brutale Weise. Alle schliefen zu der Zeit. Sie riefen, Polizei, Polizei, nicht bewegen.
Polizei, Polizei, raise up your hand, don't move.
Auch ein von Polizeigewalt betroffener Bewohner sprach auf der Pressekonferenz. Ich bin einer der Personen, die von der Polizei in meinem Zimmer geschlagen wurden. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, was ich gegen die deutsche Regierung gemacht habe. Ich habe mein Land wegen des Genozids verlassen, der dort herrscht. Ich kam für den Schutz hierher.
Everybody was afraid. It added psychological effect on everybody that witnessed what happened that day.
Jeder hatte Angst. Die Geschehnisse dieses Tages haben einen psychologischen Effekt auf uns alle. Was wir die deutsche Regierung bitten, ist, dass sie uns die Chance bietet, wie Menschen zu leben. Ich will nicht wie ein Tier behandelt werden. Wir wollen in der Gesellschaft akzeptiert werden, wie jede andere Person der Gesellschaft akzeptiert ist. Sie sollen uns nicht wegen unserer Hautfarbe diskriminieren. Wir sind keine Problemmacher. Wir sind keine Kriminellen. Wir sind in keiner Weise offensiv gegen diese Gesellschaft. Die deutsche Regierung und Europa als Ganzes sollte uns die Chance geben, als Mensch zu leben.
We are not troublemakers, we are not criminals, we are not in any way offensive to the society. And when you check the crime rate, you see that we ourselves, that we are not in any way as the people that are committing any crime in this society. So what we are begging to the Dutch government and Europe at large is that please, that they should give us that chance to live as human beings and not be treated as an animal. Thank you.
Many people in the course of this noise were scared.
Aufgrund des Lärms waren viele Menschen verängstigt. Viele Menschen wurden verletzt. Hier im Camp hat man das Bewusstsein, immer wenn ein Polizist in das Camp kommt, in der Nacht, ist es, weil du eine Duldung hast und sie dich abschieben wollen. Es ist eine gemeinsame Angst aufgrund der Dublin-Regelung.
To send you back. And it is something here, which is something which is really, really common with everybody. Out of 10% in our camp, almost 9 people in this 10% have this Dublin.
Die Folgen der Dublin-Regelung hatte schon zuvor eine Bewohnerin der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen gegenüber Radio Dreieckland dargestellt.
Ich persönlich kann nicht mehr schlafen, seitdem ich hier bin, wegen dieses Dublin-Abkommens. Niemand erklärt uns, was in Deutschland passiert. Wir kommen und stehen dann vor vollendeter Tat. Jeden Tag rennen wir vor Polizei, weil wir nicht schlafen können. Wenn der Nachbar aufsteht in der Nacht und rausgeht, geht man mit raus, weil man nicht mehr schlafen kann, weil man Angst hat. Also sind wir sehr traurig. Genauso Frauen wie Männer. Keiner schläft. Um Mitternacht sitzen alle in ihren Zimmern und schlafen nicht, weil sie Angst haben, dass sie vor der Polizei abgeholt werden. Wir können nicht mehr.
Nach der Pressekonferenz zogen rund 300 Menschen in einer Demonstration von der Landeserstaufnahmestelle in den Ort Ellwangen. Ja, Demonstration vor der Lea in Ellwangen. Warum sind Sie heute hier in Ellwangen?
Ich bin hier, weil ich über die Medien mitgekriegt habe, dass die Polizei das Lager überfallen hat, weiträumig abgesperrt hat, keine Medien zugelassen hat. Und da war mir klar, hier läuft eine Schweinerei ab. Das ist das, was ich hier jetzt in der Pressekonferenz gehört habe, hat sich genau bestätigt. Und jetzt bin ich hier aus Solidarität mit den Geflüchteten. Ich finde es toll, dass die Leute ihre Rechte wahrnehmen. Das muss man unterstützen.
Was sagen Sie zu den politischen Reaktionen nach den Ereignissen in Ellwangen?
Es ist eine Katastrophe. Die christlichen Fundamentalisten drehen hohl und wir sind leider im Moment sehr wenige, aber das kann sich auch wieder drehen.
Apropos rechtsfreie Räume, was die Ellwanger Behörden vom Demonstrationsrecht halten, das zeigten sie ganz deutlich, indem sie zunächst anwiesen, dass die Demonstration von rund 300 Menschen doch bitte, bis sie den Ort erreichen, auf den schmalen Bürgersteig laufen soll.
Wenn man mitkriegt, was der Bürgermeister von Ellwangen sagt, dass er die Leute nicht in der Stadt haben will, sieht die Ankerzentren, das läuft raus auf geschlossene Lager und das hatten wir in Deutschland schon mal. Und wir müssen überlegen, wie wir darauf reagieren können.
Yeah. der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe in einer sonst auswegslosen Situation. Die Menschen in Elwangen waren sehr mutig und sie haben sich erhoben gegen ein menschenunwürdiges System, welches sie zurückschickt in Länder, in denen Krieg, Armut, Hunger und Tod drohen. Von welchem unter anderem auch Deutschland profitiert. Es war ein Akt der Solidarität unter Menschen, die wir dort gesehen haben. Nicht die Geflüchteten sind die Verbrecher. Die Verbrecher sind jene, die die Fluchtursachen schaffen durch Waffenexporte und die Ausbeutung und die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Das sind die Verbrecher.
Und zum Abschluss der Reportage hören wir noch ein Statement eines Geflüchteten an die Elwanger Bevölkerung.
Okay, c'est ce que nous voulons vous faire savoir, parce que plus tu approches quelqu'un, plus tu vas le connaître. Si vous, population de Elwangen...
Ja, Leute aus Elwangen, lernt uns kennen. Wir gehen dahin und je mehr man sich kennt, desto besser kann man sich gegenseitig auch verstehen.
Mais nous connaître. Vous, population de Elwangen, donnez-nous la possibilité de vous approcher, so that vous devez nous connaître mieux.
Bei den Razzien im Rahmen des Vereinsverbots von linksunten.indymedia wurde im August letzten Jahres auch ein Datenträger der verfassten Studierendenschaft der Universität Freiburg beschlagnahmt. Darauf Daten von rund 25.000 Studierenden der Universität. Als Grund für die Beschlagnahme wurden behördlicherseits angegeben, darauf könnten sich eventuell für das Verfahren interessante Daten befinden. Gegen die Beschlagnahmung hat die verfasste Studierendenschaft Klage eingereicht. Sowohl in Berlin, das Gericht dort ist zuständig für das federführende Innenministerium, als auch in Freiburg wurde die Klage jeweils abgewiesen. Radio Dreieckland sprach bereits mit dem Rechtsanwalt der verfassten Studierendenschaft. Im Interview nun Philipp vom Studierendenrat der Freiburger Universität. Um welche Daten handelt es sich eigentlich?
Also es handelt sich konkret um ein komplettes Backup unserer ganzen Arbeit. Das heißt, sämtliche Daten, die im Rahmen unserer Arbeit anfallen, das sind WählerInnenverzeichnisse, das sind Personalakten, das sind Kontodaten von ReferentInnen, andere Personalführungsunterlagen, Dokumentationen von politischen Aktionen, beispielsweise auch strategischer Schriftverkehr betreffende Klagen gegen die Studiengebühren und so weiter, also das gesamte Innenleben der Studierendenschaft.
Das Gesamte.
Wir hatten da am Anfang einen, ich würde sagen, verschobenen Diskurs wahrgenommen, sozusagen, da von vielen Studierenden wie von der Uni erstmal die Rückfrage kam, durftet ihr diesen Datenträger überhaupt auslagern? Wir hatten immer angeführt, dass das in unseren Augen sicherheitsrelevant war, einfach weil oft in den Aster eingebrochen wurde oder weil es immer zu einem Brand kommen könnte und dann die Daten verloren wären. Das wurde dann auch eine Anfrage gestellt beim Rektorat und die kam im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht auch auf uns zu und so kam es dann zu einer eingehenden Prüfung durch das Zentrum für Datenschutz der Universität in Baden-Württemberg, CENDAS, welche ergeben hat, dass diese Auslagerung legitim war und auch datenschutzrechtlich in Ordnung. Allerdings im Rahmen dieses Prozesses fand kein Diskurs über die eigentliche Durchsuchung der Daten beim Verfassungsschutz statt, welchen wir jetzt mit dem fortgeschrittenen Prozessverlauf unbedingt anstoßen wollen. Und deshalb haben wir beim Rektorat auch angefragt und erbeten, dass von CENDAS eine weitere Stellungnahme bezüglich der geplanten Durchsuchung der Daten beim Verfassungsschutz angeleitet wird.
Das heißt bislang noch keine Reaktion der Universität, nur dass wir das richtig verstehen.
Genau.
Dann vielleicht nochmal eine etwas weitergehende Frage. Euer Anwalt Udo Kaus hat im Interview schon einmal gesagt, dass es eine größere politische Dimension des Ganzen gibt. Ihr sagt in der Pressemitteilung auch selbst, es geht eigentlich nicht um das Indymedia, um das linksunten Indymedia Verbotsverfahren, sondern es geht konkret um Datenschutz und um die Frage, wie Behörden auf Daten zugreifen dürfen. Worin liegt denn für euch die politische Dimension dieses Vorgehens?
Die politische Dimension liegt für uns darin, dass mehr oder minder willkürlich 25.000 Studierende unter Generalverdacht gestellt werden und die Priorität willkürliche Ermittlungen, und das wird in der Urteilsbegründung des VG Freiburgs konkret gesagt, dass es höchstens im Bereich des Möglichen läge, dass überhaupt Daten auf diesem Datenträger sind, die die Studierendenschaft betreffen. Das wird darüber gestellt, über den Datenschutz und die Integrität der Daten aller Studierenden der Uni Freiburg. Und daher ergibt sich für uns schon eine sehr weitreichende große Dimension.
Wie geht ihr denn jetzt weiter vor? Es gibt die Möglichkeit, noch einmal den Rechtsweg zu beschreiten. zunächst vielleicht die Frage, seht ihr da große Erfolgschancen? Wahrscheinlich, sonst würdet ihr es nicht machen. Und zweitens, wie bereitet ihr jetzt diesen Rechtsweg vor?
Wir haben vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bereits Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht Baden-Württemberg in Mannheim wird am Mittwoch eingehen. Das heißt, wir werden in beiden Instanzen, sowohl in Berlin als auch in Freiburg, Widerspruch eingelegt haben am Mittwoch. Wir bereiten das vor, indem Dr. Udo Kaus nochmal ausführliche Klagebegründungen ausarbeitet, die hoffentlich nochmal sehr detaillierter darlegen, was unser Anliegen ist und den Diskurs auch auf unser Anliegen lenken und nicht verschieben hin zu einer Diskussion über Links und in die Media oder über die Lagerung des Datenträgers. Und wir wollen auch unbedingt und sehr gerne eine Debatte in der Studierendenschaft anstoßen und die Studierenden dafür sensibilisieren, dass es problemhaft ist, wenn ihre Daten willkürlich durchsucht werden.
Ja, vielleicht dann noch eine ganz konkrete Nachfrage. Wenn ich jetzt Studentin der Uni hier in Freiburg bin, was habe ich denn jetzt zu befürchten, wenn der Verfassungsschutz da meine Daten gerade entschlüsselt?
Erst einmal muss die Entschlüsselung gelingen. Da muss man dazu sagen, dass es seit August nicht funktioniert hat. Wenn sie denn gelänge, liegen beispielsweise deine Daten offen beim Verfassungsschutz und werden im Rahmen der potenziellen links unten Ermittlungen gesichtet und durchgesehen.
Und das bedeutet?
Dass diese Daten plötzlich behördenöffentlich werden und dadurch, dass diese Daten gesammelt sind auf diesem Datenträger, hat das ja auch nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn rein zufällig irgendwo Daten gesammelt werden. Also diese Anhäufung der studentischen Daten bringt ja nochmal eine ganz andere Brisanz mit sich als willkürlich verstreute Einzeldaten.
Philipp vom Studierendenrat Freiburg zur Beschlagnahme der Daten von 25.000 Studierenden im Rahmen des Verbots von Indymedia links unten. Der Studierendenrat hat Rechtsmittel gegen die Abweisung der Klage eingereicht. Seit einem Jahr müssen Studierende aus Nicht-EU-Staaten in Baden-Württemberg 1.500 Euro Studiengebühren pro Semester zahlen. Für das Zweitstudium müssen alle Studierenden 650 Euro pro Semester zahlen. Gegen diese Studiengebühren fand, organisiert vom Studierendenrat der Freiburger Universität unter Beteiligung auch der anderen Freiburger Asten, am vergangenen Donnerstag eine Protestkundgebung in Freiburg statt. Wir haben mit Leon vom AStA der Freiburger Universität gesprochen. Wie fällt seine Bilanz aus nach einem Jahr Studiengebühren?
Wie man es sich vorstellen kann, mit Sicherheit nicht besonders positiv. Ein Jahr Studiengebühren in Baden-Württemberg haben auf der einen Seite vor allem dazu geführt, dass die Zahl ausländischer Studierender an der Uni Freiburg, für die ich jetzt sprechen kann, abgenommen hat. Das heißt, Studierende entscheiden sich gegen ein Studium in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist das einzige Land mit diesen Gebühren. Gehen also in andere Bundesländer. Das heißt für die Uni wiederum weniger Geld vom Land. Und ja, entsprechend fällt unser Fazit ziemlich negativ aus. Und wir haben uns jetzt im zweiten Schritt heute auch dazu entschieden, Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz einzureichen. Also nicht wir, sondern eine Betroffene, die von uns unterstützt wird. Und einem breiten Bündnis von Studierendenorganisationen aus ganz Deutschland. Und wir hoffen, dass wir das Gesetz jetzt auf diesem juristischen Wege vielleicht noch kippen können.
Weil es gegen das Diskriminierungsverbot eurer Ansicht nach verstößt?
Ja, nicht nur unserer Ansicht nach, auch der Ansicht unserer Anwälte und des ganzen Bündnisses nach sind wir der Meinung, es wird Zeit, dieses Gesetz wieder zu kippen und Theresia Bauer im Wissenschaftsministerium zu zeigen, dass sie Unrecht hatte mit der Idee, den Landeshaushalt damit konsolidieren zu können. Bei den Unis kommt ja bekanntlich kein 300 Euro von den 1.500 Euro nur an. Das reicht gerade so, um die Verwaltungskosten und die Sprachkurse, die damit verknüpft sind, zu decken. Also für die Uni ist es ein Verlustgeschäft und für das Land, wenn man sich anschaut, dass die Studierenden jetzt abwandern, scheinbar auch.
Du hast gesagt, die Zahl der Studierenden geht zurück an der Universität Freiburg. Kannst du da grobe Zahlenverhältnisse sagen für die Freiburger Universität?
Also die Zahl der gesamten Studierenden ist stabil geblieben. Ich kann dir tatsächlich keine genauen Zahlen sagen, da müsste ich jetzt spekulieren. Aber wir hatten im letzten Jahr noch knappe 1.000 Nicht-EU-AusländerInnen, die hier immatrikuliert waren. Für die, die vor dem Gesetz schon immatrikuliert waren, besteht Bestandsschutz. Und wir können jetzt beobachten, dass die Zahl der Neuimmatrikulationen von Studierenden aus dem Nicht-EU-Ausland massiv zurückgeht. Selbiges gilt dann auch gleichzeitig für das Zweitstudium. Auch da gehen die Zahlen zurück. Der wirkliche Effekt wird sich auch erst in den nächsten 1-2 Jahren zeigen, da ja der Bestandsschutz jetzt für viele noch gilt, aber die neue Immatrikulation werden immer weniger.
Konntet ihr schon mit betroffenen Studierenden reden, die diese Gebühren jetzt zahlen müssen, was diese Gebühren für sie ganz persönlich bedeuten?
Eine Betroffene, die heute bei unserem Aktionstag berichtet hat, hat das, finde ich, sehr anschaulich berichtet. Sie kommt aus der Schweiz, was ja schon verwunderlich ist, weil da rechnet man nicht damit, dass die Gebühren auch für SchweizerInnen erhoben werden, aber das ist der Fall. Sie hat 3 Nebenjobs und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Das heißt, fürs Studium bleibt weniger Zeit als eigentlich geplant, was wiederum zur Folge hat, dass sie am Ende länger wird studieren müssen, was dann wiederum heißt, sie muss auch noch länger Gebühren für ihr Studium zahlen. Und ich glaube, die Belastung, die daraus resultiert, kann man sich ganz gut vorstellen.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Auswirkungen auf ausländische Studierende gesprochen. Was für Auswirkungen haben die Gebühren, ich glaube, von 650 Euro auf Studierende, die ein Zweitstudium machen?
Ja, lebenslanges Lernen, was ja immer wieder große Forderung in bildungspolitischen Diskursen ist, wird massiv erschwert. Viele werden das Zweitstudium nicht mehr in Baden-Württemberg aufnehmen, sondern in andere Bundesländer wechseln, wo es diese Gebühren größtenteils noch nicht gibt. Es ist sehr schwer abzuschätzen. Wie gesagt, auch da fehlen uns einfach nach einem Jahr noch konkrete Zahlen. Auch da greift der Bestandsschutz für bereits immatrikulierte Studierende und wir werden schauen müssen, wie sich das weiterentwickelt.
Du hast jetzt gesagt, lebenslanges Lernen, diese Zweitstudiumsgebühren widersprechen dem Konzept des lebenslangen Lernens. Jetzt gab es in der Vergangenheit Bildungsproteste, die haben das Konzept des lebenslangen Lernens als solches kritisiert, das lebenslange Lernen als Zwang, sich lebenslang den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts anzupassen. Wenn ihr jetzt sagt, mit den Gebühren, das widerspricht dem lebenslangen Lernen, muss man dann sagen, selbst die Bildungsprotestierenden schaffen nicht mehr ganz, sich diesen Ökonomisierungsdenken davon freizumachen?
Mit Sicherheit. Ich denke, das ist auch eine Folge der Bologna-Prozesse, die ja jetzt dann seit, ich glaube, das ist auch 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr, das steht auch noch an. Es ist nun mal so, dass wir alle den Imperativen des Arbeitsmarkts schlussendlich unterworfen sind und ein Abschluss in Kulturanthropologie häufig nicht ausreicht, um auf dem Arbeitsmarkt weiterzukommen. Und selbst diese Möglichkeit, dann noch mit einem zweiten Studium vielleicht eine bessere Qualifikation zu bekommen, fällt dann weg. Wir würden uns natürlich ein grundsätzlich reformiertes Bildungssystem wünschen, aber ich glaube, davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Das erscheint mir ziemlich unrealistisch, wenn man sich die Lage auch außerhalb Baden-Württembergs und in den anderen europäischen Ländern anschaut.
Ein Jahr Studiengebühren. Wie hoch ist die Protestbereitschaft unter den Studierenden gegen diese Gebühren nach einem Jahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Also heute waren geschätzte 200, vielleicht 250 Leute im Durchlauf bei unserer Kundgebung, die wir aber auch zugegeben sehr spontan auf die Beine gestellt haben. Also das erste Orga-Treffen fand am vergangenen Freitag statt und die Idee ist am vorvergangenen Montag aufgekommen. Und ich finde, für die kurze Zeit ist das eine ganz ordentliche Mobilisierungsquote. Das Solidaritätsprinzip ist ja immer ein sehr schwieriges. Es betrifft den größten Teil der Studierenden einfach nicht direkt. Und da ist es dann doch relativ schwer, Leute auf die Straße zu bekommen. Dennoch sind wir mit dem Ergebnis des heutigen Aktionstags durchaus zufrieden und hoffen, dass wir das Thema weiterhin auf der Straße und in den Köpfen der Leute halten können.
Wie wollt ihr weitermachen?
Ja, der erste Schritt ist ja die Verfassungsbeschwerde, die wir heute eingereicht haben und dazu viel Pressearbeit gemacht haben, in der Hoffnung, dass das deutschlandweit auch aufgegriffen wird. Und ja, das ist jetzt mal der erste Schritt. Also wir werden jetzt sicher nicht wöchentlich wieder auf die Straße gehen, aber in regelmäßigen Abständen auch das Ministerium in Stuttgart daran erinnern, dass wir noch da sind und die Studiengebühren immer noch nicht gut finden, ist, glaube ich, durchaus geplant.
Gibt es Reaktionen aus dem Ministerium?
Bisher ist mir nichts bekannt. Frau Bauer hat vor einiger Zeit gesagt, die Studierenden werden sich daran gewöhnen und das wird sich alles einpendeln. Ja.
Dann,
ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Dann abschließend, wie hoch sind die Hoffnungen, dass die Gebühren für ausländische Studierende und für das Zweitstudium in Baden-Württemberg gekippt werden können?
Ehrlich gesagt halte ich sie für nicht sonderlich hoch. Der juristische Weg ist ein sehr langer. Das muss ich ja niemandem erzählen. Ich glaube, die beste Chance sehe ich bei den Landtagswahlen 2021 durch einen Regierungswechsel in Baden-Württemberg. Aber auch da muss man ja überlegen, welche Partei dafür überhaupt noch in Frage kommt, wenn selbst die Grünen inzwischen eine Studiengebührenpartei geworden sind.
Soweit Leon vom Studierendenrat und das war's mit Fokus Südwest. Tschüss und auf Wiederhören.